Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, der besonders wahrnahm diese Liebe Jesu, er sagt in seinem Brief begeistert: Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes sein sollen. Gott beruft uns in seine Familie hinein. Gott gründet eine Familie, wo er der Vater ist, und wir Menschen dürfen mit Jesus in die Sohnestellung, in die Kindschaft vor Gott sein. Und das heißt Gemeinschaft. Gemeinschaft, in der wir getragen sind, bewahrt werden, geschützt werden, angenommen und Gemeinschaft erleben. Im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 war dieser Satz, und dann heißt es weiter: Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und doch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wenn er offenbar werden wird, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der in dieser Hoffnung auf ihn ist und lebt, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. In Vers 5 heißt dann: Ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Also das ist das große Konzept, der Ratschluss Gottes. Kindschaft Gottes, die noch verborgen ist, aber es wird eines Tages offenbar werden. Wir werden ihm gleichgestaltet werden, also die Ebenbildlichkeit Gottes, ihm ähnlich. So wie manche sagen zu diesem Sohn: Das ist er ganz der Vater, er schaut ihm ähnlich. So sorgt Gott, dass wir Menschen Gott ähnlich gestaltet werden. Und das vollzieht Jesus Christus in uns. Und wir dürfen ihm das zutrauen, ohne Anstrengung. Wir müssen nicht selber irgendwas besonders hervorbringen. Es ist uns dann gegeben. Aber weil wir diese Gemeinschaft schätzen und lieben und uns diese Gemeinschaft Frieden, Hoffnung und Zuversicht, ja, und Liebe gibt, wollen wir immer mehr ihm ähnlich werden. Wir suchen diese Ähnlichkeit in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das rechte Gottesverhältnis. Nicht eine Angst vor Gott, dass er mich vielleicht verurteilen könnte, sondern ich will aufmerksam sein für die Liebe, die er mir bereitet. Und im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Gott ist in erster Linie ein Erretter und nicht nur ein Richter. Das ist diese Liebe Gottes. Sie will, dass wir leben, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Und so sagt der Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus hat die größte Hingabe seines Lebens vollzogen, nicht nur in der Menschwerdung, sondern dass er dann als dieser Mensch gewordene die Lebenshingabe bis in den Tod vollzieht, damit wir vom Tod zum Leben kommen. Und so ist auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Die Liebe ist aus Gott. Und so ist ein ganz anderes Verhältnis zu Gott, als wenn ich nur eben Pflichten und Schuldgefühle vor Gott habe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Gott will, dass wir leben, aufleben. Und wir sollen durch ihn leben. Denn dann strömt sein Leben, sein Wesen durch uns hindurch. Wir werden in ihm. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Also der Anfang ist die Liebe Gottes. Er hat uns geliebt. Und so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Vers 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Diese Liebe bewirkt auch, dass die Umgebung in dieser Liebe ist. Dann entsteht Gemeinschaft in der Liebe Gottes. Und diese Liebe ist immer eine austauschende Liebe, eine gebende Liebe, ermutigende und zugleich immer ein Geschenk, eine Gabe. Es ist wie beim Atmen, ich atme ein und ich atme aus. Es ist immer getragen von Liebe. Und so wollen wir das bedenken, wie gesagt, vom Johannesbrief, da im Kapitel 4. Denn darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen Sohn gab in die Welt, damit wir durch ihn leben. Und wenn wir das erkennen, durch ihn leben wir, dann ist es also immens bedeutsam, dass Christus in uns ist, dass wir verbunden bleiben in ihm und er in uns, dass das nicht eine Ferne ist, Er ist nicht abwesend. Nietzsche hat beklagt, dass die Welt gekennzeichnet ist von ihrem Gottesverlust. Sie hat Gott nicht. Und er selber betete einmal: Ich will dich kennen, du Unbegreiflicher, du in meine Seele greifender. Aber Gott erschließt sich, offenbart sich, wenn wir offen sind für sein Reden und so zu uns reden lassen. Das ist dieses von Gott angenommen sein, damit wir leben. Oder eben das nächste: Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Es geht nicht darum, dass wir jetzt eine besondere Gottesvorstellung uns machen. Das soll man absolut nicht. Weil Gott ist Geist und Leben, und da ist jede Gottesvorstellung schon falsch. Daher auch im Sinai-Bund: Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Gott ist nicht abbildbar. Er ist Geist und Leben. Es ist ein Wahrnehmen, nicht gegenständlich, sondern im Geist. Und wenn wir uns jetzt fragen, was heißt Gott lieben? Das ist ja das größte Gebot. Und wir haben schon im 5. Mose diese Anordnung, Kapitel 6, Vers 5. Und Jesus hat im Evangelium, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, Vers 37, das zitiert. Jesus sprach zu ihnen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Also es geht nicht darum, dass wir ein bisschen Gott lieben. Lieben sollen wir mit ganzem Herzen, nicht mit einem geteilten Herzen. Wir sollen ihn lieben aus ganzer Seele und mit dem ganzen Denken, allen Denken. Es ist immer dabei. Es war sonderbar, in meiner Kindheit haben manche gesagt: Ja, am Sonntag, da haben wir unsere Christenpflicht. Da gehen wir zum Gottesdienst und die Woche gehört an uns. Sonntag leben wir für Gott und die Woche lebt für uns. Das ist nicht biblisch. Aus ganzem Herzen, ganzer Seele, allem Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist jetzt das Erstaunliche. Ein Mensch, der betroffen ist davon, dass er geliebt ist, der wird in seinem ganzen Verhalten freundlich allen anderen gegenüber. Dass man manchmal sagt: Ich glaube, du bist verliebt. Man sieht es dir an. Weil du bist so glücklich, du bist so freundlich. Ja, die Liebe gibt weiter. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten, der ganze Ratschluss Gottes. Und auch der Römerbrief 13,8: So seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und wenn wir einander lieben, begegnen wir im Wohlwollen einander und nicht als Konkurrenz, als Bedrohung. Es ist sozusagen ein gegenseitiges Fördernde. Und da hört jetzt dieses Konkurrenzdenken auf, weil es ist ein fließend schenkendes Leben. Die Liebe Gottes in uns ist eine Seinsweise. Versteht? Und nicht eine Christenpflicht. Das ist falsch. Versteht? Das Wort Religion, das heißt Rückbindung, wenn ich es ins Deutsche übersetze, kommt in der Bibel nicht vor. Wir sind nicht religiös. Das ist immer eine Rückbindung, eine Bindung, wo die Freiheit nicht mehr da ist. Nur Pflichten sind da. Und diese Menschen erleben immer Gott als einen, der eine Pflicht mir auferlegt und die nicht ganz erfüllen kann. Und das ist falsch. Gott ladet uns ein und sagt, bevor du anfängst, mich zu lieben, ich bin der Erste, der dich liebt. Und jetzt kannst du antworten, indem du diese Liebe erwiderst. Und in der Erwiderung entsteht Gemeinschaft, entsteht Vertrauen, entsteht Wertschätzung und Freude. Das ist der große Unterschied. Viele Menschen sind religiös, aber sie sind nicht in der Liebe Gottes. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 13, daran erkennen wir, dass wir ihn lieben, in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Gott ist ein mitteilender Gott. Er gibt uns von seinem Geist, weil Gott ist Geist und Leben. Es sind nicht materielle Dinge. Geist gibt er. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Dann erkennen wir diese Bedeutung der Rettung durch Jesus, weil er diese Liebe zu Gott zugänglich macht. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Und versteht, wenn wir geistlich so blind sind und diese Liebe nicht erkennen, entsteht nicht Gemeinschaft. Bleibt alles fremd. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das heißt, da ist Gemeinschaft ununterbrochen da. Ich stehe in Gemeinschaft. Versteht? Ich stehe nicht in einer ständigen Sehnsucht nach Gott, sondern es ist Gemeinschaft da. Ich bin von Gott erkannt und daher nicht vergessen. Und erkannt, das heißt, das, was Gott immer ursprünglich vorhat, nämlich, dass wir zur Familie Gottes gehören, in der Ebenbildlichkeit Gottes. Darin ist die Liebe zu uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichtes, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in der Welt. Und das ist jetzt das Erstaunliche. Wir erwarten das Offenbarwerden Jesu Christi nicht in Angst. Viele Christen haben noch immer auch diese falsche Vorstellung. Sondern wir erwarten ihn in Freude. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Mit Zuversicht. Weil jetzt offenbar wird, was bisher verborgen war. Und Gott uns nicht anklagt, weil wir eben Gemeinschaft in ihm haben und dieser Gemeinschaft leben. Wir leben nicht mehr für uns, sondern für ihn und er für mich. So lesen wir auch im 2. Korintherbrief 5, 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Er ist für uns gestorben. Das war, was er zuerst für uns getan hat, bevor wir überhaupt was tun könnten. Und jetzt sollen wir nicht mehr für uns leben, sondern für den, der diese Liebe offenbar gemacht hat, uns gegenüber, in seinem Tod, seiner Hingabe, für ihn. Und das ist Gemeinschaft. Dann ist die Gemeinschaft wiederhergestellt, wie Gott sie immer gewollt hat, dass der Mensch Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, hat. Eben, er hat sie als Familie angenommen. Und der Galaterbrief sagt 5,22, denn die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es ist eine Frucht, es sind nicht viele Früchte. Es ist immer eine Einheit. Die Liebe ist immer eine Einheit mit der Freude. Und auch mit der Langmut, mit der Freundlichkeit und der Güte. Es gehört alles zusammen. Das ist Gemeinschaft, die Familie Gottes. Diese Liebe, das ist der Familiengeist Gottes in uns. Und so sagt Jesus im Johannes 14, 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Denn dann seid ihr auch solche, wo diese Liebe ständig eine austauschende Liebe ist, die Bestätigung gibt, indem wir in Gemeinschaft leben mit Gott. Und wir können nur in Gemeinschaft mit Gott sein, in Liebe. Ohne Liebe kann man nicht Gemeinschaft mit Gott haben. Also zuerst die Liebe und dann kommt unsere Hingabe an Gott. Aus dieser Liebe, unser Gehorsam. So wie Psalm 119, 16. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Oder eben wie Johannesbrief, 1. Johannesbrief 5, Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und die Welt ist gekennzeichnet von Misstrauen, von Konkurrenz. Und unser Glaube, nämlich diese Gemeinschaft, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und so wird jetzt offenbar, wer der Sohn Gottes ist. Es ist Ausdruck der Liebe Gottes an die Menschen. Und darum kann Jesus selber sagen zu den Menschen, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Jesus will uns erquicken, aufleben lassen. Wenn du beladen bist mit deinen Sorgen und mühselig das Leben ist. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir finden Ruhe, entspannte Geborgenheit, wenn wir zu ihm kommen und seine Ordnung aufnehmen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Seine Ordnung, die verlangt von uns eben auch eine Hingabe, ein Gehorsam, aber dieser Gehorsam macht glücklich, ist nicht eine Belastung. Das ist der große Unterschied. Gott kennen ist alles, das Um und Auf. Und so erkennen wir alles, was Gott damit vorhat. Nämlich im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden, nämlich was ihr braucht. Aber zuerst die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn in einem Geist, die Herrschaft Gottes in mir, das Reich Gottes. Und so wird uns alles hinzugegeben. Und das ist jetzt das Erstaunliche. Wenn wir in diesem Vertrauen leben, erfahren wir, wie Gott uns Hilfe bringt zur rechten Zeit, wo wir momentan nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir haben keine Lösung. Wir verbleiben aber im Vertrauen. Und siehe da, dann wird Lösung offenbar. Es ist Geschenk, wie ein Geschenk. Nicht ein Erarbeiten, jetzt habe ich es. Du kannst deine Errettung, dein Heil nicht erarbeiten. Es ist wie bei einer Familie, ich habe das Leben meinen Eltern verdankt. Und das ist Gemeinschaft. Und so sagt das Johannes, Evangelium 4, Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du bitten, und er gebe dir lebendiges Wasser. Und das sagt Jesus am Jakobsbrunnen der Samariterin. Die Samariterin sieht in Jesus zunächst einen Fremden. Und ein Jude, das war damals so üblich, der redet mit Samaritern nicht, weil die sind nicht rechtgläubig. Aber Jesus hat dennoch mit ihr geredet. Aber sie hat ihn noch nicht wirklich einordnen können. Und dann macht Jesus aufmerksam, wenn du mich bitten würdest, würde ich dir lebendiges Wasser geben. Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quält. Da bricht dann die Quelle auf, die der Mensch nicht durch sein eigenes Schaffen und Tun hervorbringen kann, sondern Gott ist die Quelle, die aufbricht in uns. Das ist das Größere. Von dieser Quelle leben wir. Das lebendige Wasser, die Quelle ist Gott. Vers 23, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Wir beten also Gott im Geist und in der Wahrheit an. nicht so wie da das Gespräch war, soll man jetzt in Jerusalem oder in Gerizim anbeten, wo ist es richtig? Wo gehen wir am besten hin, wo Wallfahrten? Nein, Gott ist Geist. Und er ist überall erreichbar. Du brauchst nirgendwo hingehen. Gott ist Geist und die ihn anbeten, werden ihn Geist und der Wahrheit anbeten. Denn das wird es, im Markus-Evangelium steht da in 8,36, denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Und schaut, und genau das ist das Verhalten des Menschen. Der Mensch glaubt, er muss noch viel gewinnen. Er fühlt sich immer als ein Verlierer, als ein Benachteiligter. Er muss was gewinnen. Und gewinnen ist immer zum Nachteil der anderen. Wenn du aber dann alles gewonnen hast, verlierst du dennoch dein Leben. Denn das ist kein Leben. Ein Leben ist Hingabe, ist Mitteilung, ist Gemeinschaft. Und zwar im Vertrauen. Wenn das nicht der Fall ist, lässt sich nicht leben. Und Gott will, dass wir leben. Und das geschieht in dieser Liebe. So wie 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 3. Denn wenn ich alle meine Habe austeilte, meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Also du magst viel hingeben, aber wenn das nicht Liebe ist, ist es wertlos. Also Liebe ist nicht einfach eine Leistung. Liebe ist, ich weiß, ich bin anerkannt, ich bin erkannt, angenommen, geliebt, ich stehe in Gemeinschaft, einer Gemeinschaft, die überfließend ist, eine Quelle lebendigen Wassers, die ins ewige Leben fließt, und ich bin ein Teilnehmender. Ohne Liebe gibst du her und am Ende hast du nichts. Die Liebe ist langmütig, gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Das ist jetzt das Erkennende. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Aber nochmals, ich kann nicht mich selber hingeben und dabei keine Liebe haben. Das geht nicht. Und das ist der Fehler. Der Mensch meint, er gibt was hin, ein Opfer, und erwartet, dass er was bekommt dafür. Aber es kommt nie Liebe heraus. Weil das ist die Gemeinschaft bei Gott, ist in Freiheit eine austauschende Liebe und nie eine ständig bezahlende Liebe. Eine bezahlte Liebe ist Prostitution. Das ist keine echte Liebe. Da ist keine Partnerschaft. Da ist Egoismus, Einsamkeit. Und Gott führt uns zur Gemeinschaft, zum Austausch. Und so, denkt daran, Jesus kommt wieder als König in Herrlichkeit, wie Matthäus 24, Vers 34. Denn dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her zu mir, ihr Gesegneten meines Vaters. Und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Es ist das Reich der Familie Gottes, der Liebe, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich zu trinken gegeben. Ich bin Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Es ist ein ständiges Austauschen. Das ist Familie Gottes. Das ist Leben. Das ist Liebe. Amen.